Fragen stellen oder ihr könnt auch euren Kommentar dazu sagen. Ihr müsst mit mir nicht einverstanden sein, denn hier geht es nicht um die Frage des Heils oder des Verlorenseins. Ich werde euch auch nicht während der Rest der Freizeit meiden, wenn ihr mir sagt, ihr seid nicht einverstanden. Wir haben ja auch vorhin schon diskutiert, wie sei es, da ich vorhin etwas flapsig gesagt habe, ja, von mir aus hätte Jesus verheiratet sein können. Da waren jetzt so einige schon etwas skeptisch und gesagt, ja, nein, das sehen wir nicht ganz so einfach. Ich stimme euch auch zu, ich gebe euch auch die Freiheit. Ich glaube ja auch nicht, dass er verheiratet war, aber ich halte es auch nicht für so schlimm. Aber auch da können wir natürlich drüber sprechen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, machen wir das so, wenn da jetzt Fragen sind, meldet euch gerade, sagt laut euren Kommentar oder eure Frage. Wenn ich was Gutes dazu weiß, werde ich einen Kommentar geben und sonst gehen wir einfach über zur nächsten Meldung. Bitte. Okay, auf diese Frage gehe ich in meine Büchlein auch ein, also ausführlicher als ich es jetzt tue. Dan Brown hat angefangen zu schreiben vor ungefähr 6-7 Jahren. Er berichtet das auch mal in einem Interview, ja, er sei da mal so auf den Urlaub gewesen, da hat er so einen Roman gelesen und dann hat er sich gedacht, ach, das kann ich auch. Dann hat er angefangen zu schreiben. Die ersten Romane waren ziemlich erfolglos, richtig Erfolg gehabt, hat er mit seinem Roman Illuminati. Das ist der Vorgängerroman von Sakrileg. Den stelle ich in meinem Büchlein auch vor. Da schreibe ich kurz, worum es geht, denn da gibt es auch Parallelen, ist auch kirchenkritisch. Es wird davon geredet, dass die katholische Kirche die Wissenschaft immer unterdrückt hätte und so weiter. Also es läuft ähnlich heraus. Und hier ist auch schon sein Held, der Professor Lenken, der dort auftaucht und der dann für die Sache des Guten kämpft. Also das ist parallel. Und jetzt wurde er natürlich auch schon gefragt in Interviews, wie er denn persönlich dazu steht. Und wie gesagt, in Interviews sagt er, er glaubt auch diesen Inhalt. In Interviews sagt er auch, er sieht sich als Christ. Aber er sagt in demselben Interview, dass er sich nicht als Christ sieht im klassischen Sinne, der an die Dogmen der Kirche glaubt, sondern dass eigentlich jeder Christ sich selbst zusammenstellt, was Jesus für ihn bedeutet und was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Also wir könnten sagen, dass mehr so eine Art esoterisches Christsein, was sich ein, wo Jesus eine Rolle spielt, aber nicht die als Erlöser oder die Bibel als wahre Offenbarung. Bezüglich seines Buches, da ist es sicherlich einerseits so, dass er ein guter Romanautor ist, ja, aber, und das sagt er auch selbst, und ich denke, stimmt, er hat es geschafft, dass er den Zeitgeist so auf den Kopf getroffen hat. Also Zeitgeist in erster Linie, dass er religiöse Elemente aufnimmt. Wir sind schon seit bestimmt 15 Jahren in einer Phase, in der die westlichen Europäer und Nordamerikaner offen sind, neu für religiöse Inhalte. Das könnt ihr ja auch an anderen Sachen als Dan Brown festmachen. Nehmt doch mal den Jugendbuchmarkt oder so. Da hätte man, so als wir jung gewesen sind, da haben die Mädchen Hanni und Nanni gelesen oder sowas, nicht? Das waren so schöne Geschichten im Internat, die haben ihre Abenteuer erlebt, aber da kam von Religion nichts vor. Heute gibt's dieselben Geschichten, aber unter Harry Potter. Genauso, Internatsgeschichten, Abenteuer erleben, aber der große Unterschied besteht darin, Magie und Zauberei sind alle mit da drin. Sonst ist ja der Hintergrund ganz ähnlich. Irgendwelche bösen Leute, die da mal jemanden kidnappen und da muss man gegen den kämpfen, aber hier alles mit religiösen Sachen. Oder diese ganze Boom, den es gibt, mit esoterischen Filminhalten, nicht? Und dazu gehören ja auch die möglicherweise fromm angehauchten Inhalte von der Ring, da dieser, bitte? Der Herr der Ringe oder eben dieses Narnia oder eben ähnliche Sachen. Und natürlich unheimlich viele andere. Oder schaut einmal nach bei Computerspielen. Wie viele Computerspiele? Da dieses, wie heißt das noch? Witch of Warcraft oder so ähnlich? Nee. Wie? World of Warcraft, ganz genau. Ist ja das bekannteste Internetspiel. Die meisten Leute nehmen daran teil. Und das sind auch magische Schwerter, magische Kugeln, Zauberer, alles Mögliche. Das heißt, das ist heute in der Kultur drin. Das ist heute in. Und das trifft er. Bei ihm kommt plötzlich auch so etwas Esoterisches, etwas Religiöses da rein. Aber in einer esoterischen Ausprägung. Er ist nicht dogmatisch, sondern du kannst selbst bestimmen. Die großen Organisationen werden schlecht gemacht. Auch das kommt den Leuten entgegen. Große Organisationen sind im Vertrauen der Menschen, schneiden heute schlecht ab. Das sagen die meisten Umfragen. Die Leute vertrauen den Kirchen nicht mehr, den Politikern nicht mehr, den Gewerkschaften nicht mehr. Da tritt man aus, wenn wir mit denen nichts zu tun haben. Und genau das bedient er damit auch. Auch in den letzten 10 Jahren sind die Leute wild auf Verschwörungstheorien. Und das erwähnt er auch in Interviews. Er sagt, ja, gute Verschwörungstheorien, das mögen heute alle. Vom Börsenmakler bis zum Professor. Und es stimmt ja auch. Denkt mal, als Lady Di gestorben ist. Was haben die Leute nicht alle spekuliert? Darüber, dass sie einfach nur, weil der Fahrer besoffen war, deshalb einen Straßenunfall gehabt hat, das ist doch zu wenig spektakulär, nicht? Sondern dann muss der CIA dafür verantwortlich sein oder die britische Königin, weil sie da ihre Schwiegertochter nicht mochte oder das arabische Königshaus oder was weiß ich. Also alle möglichen Verschwörungen, die bis heute im Internet kursieren. Oder beim Anschlag vom 11. September. Da sind ja mehr Bücher erschienen, dass der CIA dafür verantwortlich gewesen war, diese Hochhäuser in die Luft zu sprengen, als das, was höchstwahrscheinlich das Richtige ist, dass es einfach arabische Islamisten gewesen sind. Das ist aber so naheliegend, dass es für die Leute schon wieder langweilig ist. Da muss eine Verschwörung her. Und das ist eigentlich in den letzten 15 Jahren sehr stark. Ich habe euch vorhin welche erwähnt, das war nicht nur scherzhaft erwähnt, dass es tatsächlich eine große Zahl von Amerikanern gibt, die meinen, dass der amerikanische Präsident in persönlichem Kontakt mit den Außerirdischen steht. Und dass deshalb auch die Entwicklung von Computer und moderner Waffentechnologie in Amerika so vorangeschritten ist, weil die Außerirdischen haben natürlich sofort erkannt, die Amerikaner sind super, haben sich mit denen verbündet und deshalb sind die Weltmacht. Ist natürlich alles ziemlich absurd, aber die Leute heute sind sehr offen für Verschwörungstheorien. Wenn ihr mal mit Leuten sprecht, auch mit Ungläubigen, die Ungläubigen glauben heute den größten Unsinn. Ich meine, manchmal als jemand, der so etwas noch aufgewachsen ist mit Rationalismus und Vernunft, manchmal staune ich nur mit offenem Mund und denke, das geht doch gar nicht, das ist doch vollkommener Quatsch. Aber es gibt heute Leute, die glauben so etwas und manchmal müssen wir uns auf sie einstellen. Da musst du nicht logisch argumentieren, sondern musst du auch unvernünftig argumentieren. Das seid ihr wieder auf einer Ebene. Also von daher, er trifft das einerseits religiöse Themen, er trifft das Verschwörungstheorien. Ich habe ja schon gesagt, auch sein Handwerk als Romanautor versteht er gut. Knappe Kapitel, die Leute lesen heute nicht viel. Deshalb die Kapitel in dem Sakrileg, das ist zwar insgesamt lang das Buch, aber es ist nicht intellektuell anspruchsvoll. Einfache Wortwahl, kurze Sätze, Kapitel nie mehr als 2 oder 3 Seiten. Und dann hast du das nächste Kapitel und dann kommt das nächste Rätsel. Für jeden Kapitel wieder ein Rätsel für den nächsten Kapitel, damit du weiterliest. Also das heißt, es ist einfach handwerklich gut aufgemacht. Er hat Themen drin, die die Leute anspricht. Ich glaube, das ist viel für seinen Erfolg. Und was wir nicht vernachlässigen dürfen, ist, das sind mehrere große Verlage, die dahinter stehen, die das Ganze auch werbetechnisch natürlich hervorragend betreut haben. Und heute hat kein Buch, egal wie gut es geschrieben ist, Erfolg, wenn nicht ein entsprechendes Werbebudget dahinter steht. Und hier stehen mehrere Millionen als Werbebudget dahinter. Denn ihr könnt ja sehen, die meisten Leute, die es gekauft haben, haben es gekauft, weil da waren große Plakate und dann war das in den Zeitschriften besprochen worden und dann waren da Anzeigen geschaltet worden und so weiter. Und das hat sich hinterher auch ausgezahlt. Man hat ja gut damit verdient. Also ich glaube, dieser Dreiklang spielt eine Rolle. Nicht? Also der Dreiklang von handwerklich gut gemacht, Zeitgeist getroffen und werbetechnische Aufbereitung von dem Ganzen. Das wäre meine Aussage. Und sie deckt sich auch weitgehend mit dem, was Dan Brown selbst sagt, auch wenn er es natürlich nicht ganz deutlich so benennt. Man könnte jetzt auch noch sagen, ist da möglicherweise der Antichrist dahinter, der das Ganze mit sponsert? Das können wir natürlich nie ausschließen. Und ich denke, natürlich hinter allen Entwicklungen in der Welt steht der Antichrist. Aber der braucht jetzt nicht speziell einen Dan Brown. Der hat vorher schon einen Michael Ende gehabt mit seiner unendlichen Geschichte und Momo und so weiter. Der hat diese Frau Rowlands mit dem Harry Potter. Ich glaube nicht, dass der Antichrist sich speziell seine Leute raus und sagt, hey, komm du mal her, schreib mal einen Roman für mich. Sondern der antichristliche Geist, der liegt in der Gesellschaft, in der wir leben. Und der prägt die Leute und die Leute tragen dazu bei, ob sie es wissen oder nicht. Und insofern können wir schon sagen, es gibt eine Art Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist ist stark gegen etabliertes Christentum. Und das ist ja auch, was uns entgegenweht. Bibel, zack, weg. Glauben in der Kirche, zack, weg. Ich glaube für mich selbst. Ich gehe in den Wald, ich meditiere, ich habe Engelerscheinungen, ich rede mit Feen oder solche Sachen. Das ist heute in. Und das ist ja häufig, was auch in manchen zeitgenössischen Gemeinden angeboten wird. Aber dieses etablierte Christentum, das ist out. Und das entspricht auch Dan Brown. Hattest du jetzt an noch was ganz anderes gedacht? Oder? Also, du hast recht, das kann man schon sagen. Er hat diese Überzeugung und nicht erst durch das Buch und er will diese Überzeugung mit diesem Buch vermitteln. Das sagt er auch. Also er sagt, das, was er da geschrieben hat, ist auch seine Überzeugung. Wie weit die schon seit Anfang seines Lebens oder irgendwann aufgetaucht ist, das wissen wir nicht. Darüber ist sein Leben nicht so bekannt. Das meiste, was wir heute lesen können, ist mehr in Aufbereitung seines Verlages, in den Werbungsbroschüren. Und da weiß man nie so ganz genau, wie man damit mit ihm glauben kann. Seine Mutter war scheinbar Kunsthistoriker, sein Vater war Mathematiker. Er hat scheinbar 2 Jahre in Sevilla in Spanien Kunstgeschichte studiert. Wobei das taucht in seinem Buch nicht sehr stark auf, da ist er sehr oberflächlich bei diesen Sachen. Also er hat jetzt keine religiöse Ausbildung, in dem Sinne hat auch nie Theologie studiert, aber seine Aussagen deuten darauf hin, er fühlt sich auch zugehörig, also er ist Überzeugungstäter in dieser Hinsicht esoterische Frömmigkeit. Also insofern ja. Genau, das muss man schon dahinter sagen. Und das versucht er eben auch durch den Einfluss, den er jetzt als populärer Autor hat, mit durchzudrücken, mit durchzusetzen. Nur natürlich, er ist nicht der Einzige, nicht? Nur er ist halt jetzt einer, auf den man stark hört, weil er so viel Erfolg hat. Das ist ja genauso auch bei der Frau Rollins. Die hat ja genauso Interviews gegeben, hat dann gesagt, sie hat plötzlich Intuitionen gehabt und so, und sie findet das doch alles ganz toll und solche Leute. Und sie und andere Bestseller-Autoren werben dann auch offen für esoterische Praktiken und so. Finden das natürlich alles nicht schlimm. Also das findet man da ja ganz ähnlich. Ja. Dem Herrn Brown. Wäre noch eine Idee. Habe ich noch nicht gemacht. Ja. Wäre eine Idee, ja. Also wahrscheinlich, ich muss sagen, wahrscheinlich habe ich innerlich gedacht, ach, der Mann ist schon so festgelegt, der hat schon so viel Geld damit verdient, den interessiert gar nicht, was ihn da irgendjemand aus Deutschland schreibt, vermute ich mal. Aber es wäre ein Versuch, wäre einfach ein Heft wert, ne? Müsste ich mal machen, ja, habe ich bisher noch nicht. Vielleicht bedankt er sich noch, sah, schickt mir ein signiertes Buch von ihm, ne? Ja. Ja. Ja, das wäre durchaus eine Möglichkeit, muss ich mal aufnehmen, vielleicht tue ich das dann noch. Vorausgesetzt, er kann Deutsch lesen, nicht? Sonst müsste ich das übersetzen, das wäre ein bisschen aufwendig. Aber schicken kann ich es ihm ja trotzdem mal, nicht? Wäre eine Idee, ja. Bitte? Genau. Also noch ist das Buch, ich habe jetzt letzte Woche mal geschaut, ich glaube beim Fokus ist immer noch bei Romanen auf Platz 2 oder 3 oder so, also immer noch. Und das schon seit sehr langer Zeit, sehr populär als Sachbuch. Und der Film natürlich sowieso auch. Aber das wäre eine Idee, dem anzuknüpfen. Ich habe jetzt mit einigen Leuten gesprochen, unter anderem auch mit Journalisten hier in der Gegend, in anderen Gegenden, war in der Nähe von Frankfurt, Bayreuth, Nürnberg und so, habe dann mit Leuten gesprochen. Manche dieser Journalisten waren positiv von dem Buch eingenommen. Und da habe ich gemerkt, dass selbst wo ich ihnen diese Fakten genannt habe, dass einige von denen dann am Ende so mehr reagiert haben, eigentlich sind uns die Fakten doch ganz egal. Das spielt doch gar keine Rolle. Ich will das gerne so. Und das ist mir so gerade dieses Neue, was manchmal uns vielleicht auch Probleme macht, dieses Irrationalismus. Das heißt, viele Leute, denen ist es total egal, ob eine Sache logisch ist oder nicht. Sondern wenn ich daran glauben will, dann ist es so. Das ist ja mehr diese Idee dieses Pluralismus. Nicht? Dieses anything goes, sagt man auch, oder Postmoderne. Alles ist gleich wahr. Jeder schafft seine Wahrheit selbst. Das ist so eine These, die bei manchen Leuten dahinter steckt. Und da müssen wir natürlich ganz anders argumentieren. Wie ich jetzt argumentiert habe, ist in erster Linie für uns als Christen und für Leute, die noch rational denken. Und da gibt es ja auch noch einige davon, zum Glück. Aber für Leute, die das nicht mehr tun, da müssen wir ganz anders einsetzen. Ja. Ja, es gibt so Leute. Wobei wir sagen, ja, genau, ja, eben. Ich glaube auch, dass es eben in diese Tendenz hineingeht, dass die Grundstimmung ist sowieso etwas kritisch gegenüber dem etablierten Christentum und gegenüber der Kirche. Und dass er, weil er in diese Kerbe hineinschlägt, die Leute viel offener sind. Die sind gar nicht kritisch dem Buch gegenüber. Und dann sind sie eher bereit, das aufzunehmen. Und da er dann noch im Vorwort schreibt, dass er gut recherchiert. Und dann nennt er noch historische Personen, die viele kennen. Leonardo da Vinci kennen wir. Dann Newton erwähnt, er kennen wir. Die Templer hat vielleicht mal jemand davon gehört. Das heißt, man kennt diese Sachen, hat so Halbwissen dabei. Und dann kann man sich doch nicht vorstellen, dass das alles nur falsch sei. Sondern dann kommt man schnell darauf, na ja, vielleicht wird dann doch diskutiert. Aber zumindest kann man das doch auch so sehen. Das ist das, was bei den Leuten übrig bleibt. Und so habe ich dann auch bei dem, was ich analysiert habe, so die Internetmeldungen, die ich dann gelesen habe, waren viele in diese Richtung, wo die Leute gesagt haben, ich habe schon immer geahnt oder irgendwie hatte ich schon gedacht oder ja, das hat sich bestätigt. Also das heißt, das hat mir so einen Zweifel ausgelöst, der sich dann gefestigt hat. Ich stimme dir zu. Ich bin auch erschreckt, wie die Leute so etwas leicht glauben. Nur müssen wir einfach mit diesem Faktum leben. Sie tun es, sie sind leichtgläubig und zwar nicht nur die Dummen. Wir können ja manchmal den Eindruck haben, na ja, das sind vielleicht diejenigen, die sonst nicht so viel nachdenken. Das ist heute nicht der Fall. Ich habe euch Beispiele genannt, wo ich mit Journalisten gesprochen habe. Ich habe mit Studenten an der Universität gesprochen, die das genauso aufnehmen. Heute hängt es nicht damit zusammen, dass du gut akademisch gebildet bist und deshalb immun gegen solche Verschwörungstheorien und Spekulationen bist. Das ist nicht unbedingt der Fall. Es gibt Leute, die arbeiten schizophren. In ihrem Berufsleben sind sie rational und logisch und wo es um religiöse oder andere Sachen geht, dann sind sie total irrational und glauben alles Mögliche. Das zeigt ja auch der ganze Boom der alternativen Heilmethoden. Nicht alle alternativen Heilmethoden sind schlecht, aber viele sind so absurd und sind so ein Quatsch und sind so Scharlatanerie und die Leute sind bereit, da Hunderte von Euros, Tausende von Euros auszugeben für Sachen, die sind wirklich totaler Schwachsinn, wenn man nur etwas nachdenken würde. Und das ist genauso in der Zeit drin. Das ist ja nur im anderen Bereich drückt sich das dann aus. Ja.
Und dann vielleicht froh sind, wenn einer sagt, er hätte das recherchiert, auch wenn es dort nicht stimmt. Und dann passen ihre Meinung und übernehmen sie.
Ja.
Natürlich auch zugeben, dass sie weder Mut noch Kraft noch sonst irgendwas haben, irgendwas zu recherchieren. Auch
genau.
Bei der unheimlichen Wust an Informationen sind sie völlig überfordert, das zu tun. Und sind dann vielleicht auch mit Beschäftigung mit esoterischen Sachen darauf getrieben, ganz anders zu
überlegen. Das stimmt.
Da hat er auch eine Verschwörungstheorie, ich habe mich am Kopf überlegt, versucht doch mal so viele Millionen Menschen irgendwie was drin zu gaukeln und das über, weiß nicht wie viele Jahre, um diese Bilder zu fälschen und dann denkt, diskutiert man über eine Farbe oder ob der Schatten da hängt.
Ja, genau, ja, diese Geschichten gibt es.
Man kann sofort eigentlich erklären, wie das zustande kommt.
Ja.
Aber dann, man ist bereit, heute, da habe ich gedacht, ein gebildeter Mann, ein Techniker, halt ständig mit wahr und falsch zu tun und so,
Ja. Und diese Verschwörungstheorien sind sehr in. Ja. Ja. Ob das Realität ist oder nicht und so. Genau. Ja. Ich meine, Matrix finde ich ja dabei noch gut gemacht, finde ich. Also den Film.
Ne?
Ja. Ja, aber das ist ja gerade dieser Matrix-Film, der finde ich, der drückt sehr gut den Zeitgeist aus. Nämlich diesen Zeitgeist der Postmoderne, dass du letztendlich nicht mehr weißt, was ist wahr, was ist richtig, lebst du oder lebst du nicht, ist das Traum oder nicht, ist das virtuelle Realität oder nicht. Das ist natürlich, dabei drehst du dann durch, wenn du dich wirklich hineinsetzt, dann denkst du, was ist denn jetzt noch aus Wirklichkeit, wenn du dich wirklich darauf einlässt. Aber das finde ich dann gerade noch etwas gut gemacht dabei. Nur als Christen wissen wir, dass es wahr und falsch gibt und dass Gott uns eben nicht belügt mit der Realität, die wir wahrnehmen, sondern dass das Realität ist. Aber da das ja immer mehr in Frage gestellt wird und dann diese Postmoderne an die Stelle gedrückt wird, dann wird alles in Frage gestellt. Und letztendlich kommt der Mensch natürlich in eine Beliebigkeit hinein, es ist egal, was du tust, weil alles ist wahr oder falsch, je nachdem, wie du es tust, wie du es machst. Und so denken viele Leute heute ja auch. Aber das ist bewusst ein Ablösen von einem christlichen Weltbild. Weil du hast keinen Gott mehr, der eine Garantie gibt, du hast keine festen Aussagen mehr, weder im ethischen Bereich noch im geschichtlichen oder sonst wo, ne? Aber von daher, ich denke auch, der Film Matrix trifft diesen Zeitgeist, dieses Bewusstsein, besonders vieler junger Leute, sehr stark. Und da wird übrigens, wo du vorhin gesagt hast, von Sachbuch und so und Roman, ich habe gesagt, diese Internetseiten habe ich dann auch durchgesehen, was da Leute geschrieben haben. Und interessanterweise, viele machen gar nicht mit den Unterschied zwischen Sachbuch und Roman. Da haben viele geschrieben, Dan Brown hat so einen fantastischen Roman geschrieben und er hat es geschafft, alle Erkenntnisse der Kunstgeschichte und so zusammenzubringen, wie sie das bisher noch nie vorher gelesen haben. Und man sollte ihn doch als Pflichtlektüre in der Schule einführen und so. Das heißt, da haben sie nicht mehr mal die Grenze erkannt zwischen Roman und zwischen Sachbuch, sondern das fließt alles ineinander. Und tatsächlich ist es ja auch in wissenschaftliches Wissen heute, wenn du das populär machen willst, in Romanform weiterzugeben oder unterhalten zumindest weiterzugeben, nicht? Gibt es ja so einige Romane, meinetwegen Sophies Welt oder so, nicht? Da geht es darum, warum auch nicht? Man kann das ja schon tun, nur man muss dann überprüfen können, ist der Inhalt, der im Roman weitergegeben wird, ist der zuverlässig oder nicht? Die Form ist ja eigentlich gleichgültig, könnte man sagen, aber hier, die Leute nehmen es als Sachbuch, überprüfen den Inhalt aber trotzdem nicht. Ja, es gibt Medien und am Anfang war die Berichterstattung eher sehr positiv. Dann begann es vor etwas über einem Jahr, da hatte, glaube ich, Pro7 eine Sendung über Illuminati, den Vorgängerroman, der kritisch war. Und dann gab es einige weitere kritische Meldungen, Allerdings, so im letzten Jahr, hielt sich das so ungefähr die Waage. Es gab dann sehr pro Dan Brown-Anhänger und es gab einige, die es kritisch gesehen haben, über das ich mich freue und zu dem ich dann zum Teil mit beigetragen habe. Ich habe dann auch für verschiedene andere größere Zeitungen und Zeitschriften Artikel darüber geschrieben und habe mit dazu beigetragen, dass auch einige andere es kritisch sehen. Ja, wobei ich glaube nicht, dass Dan Brown ist der Teufel, gegen den wir kämpfen müssen, so nicht. Sondern Dan Brown ist einfach ein Ausdruck des Denkens der Menschen. Und der, über den ich ja im Grunde genommen auch ein bisschen froh bin. Ich bin ja froh, dass wir da mal einen Punkt haben, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Denn was da so schwammig im Kopf der Menschen drin ist, das kann man ja häufig nicht so greifen. Aber hier kannst du diesen Zeitgeist mal greifen, dich auseinandersetzen und in der Öffentlichkeit Jesus und die Zuverlässigkeit der Bibel thematisieren. Und das sollten wir, glaube ich, eher erkennen. Wir sollten nicht, wie manche überspannte amerikanische Gemeinden, dann eine Bücherverbrennung machen. Die haben das tatsächlich gemacht. Bücher von Dan Brown, zack, vor dem, wie ein Scheiterhaufen aufgebrannt. Das, wenn du das in Deutschland machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich auch in die Presse kommen. Hier, die Nazis sind wieder da und Bücherverbrennung und so, aber wäre wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Ist es viel besser, mach es so, mach dann eine Diskussionsabend, mach dann einen Vortragsabend, sprech mit den Leuten, wenn die jetzt schon mal an Jesus interessiert sind. Viele Zeitgenossen haben sich ja vorher nie für Jesus interessiert. Und jetzt lesen sie den Roman, sehen den Film und plötzlich stellen sie sich die Frage, wie ist es mit Jesus? Und da ist der Punkt, da sollten wir einsteigen. Wir sollten das als positive Möglichkeit zum Gespräch nutzen und nicht so stark beleidigt sein oder sowas. Das interessiert die Leute sowieso nicht, ob ich beleidigt bin oder nicht. Also deshalb gute Argumente nennen, mit ihnen ins Gespräch kommen, zeigen, was Jesus mir bedeutet, dieses Positive reinbringen. Und ich habe einige solcher Vorträge gemacht, auch evangelistisch, wo dann Leute gekommen sind, die haben sich für den Glauben gar nicht interessiert, aber die haben sich für Dan Brown interessiert. Und aufgrund des Buches bin ich mit ihnen ins Gespräch über den Glauben gekommen. Und das ist eine Chance. Und ich glaube, so müssen wir auch manche dieser Erscheinungen des Zeitgeistes, der Bücher, der Filme, interpretieren. Wir müssen nicht immer Ja und Amen dazu sagen. Damit meine ich nicht, geht jetzt alle hin und schaut den Film an und der muss super und so. Gar nicht. Aber die Leute sehen ihn ja sowieso, egal ob ich ihnen das sage oder nicht. Und dann kann ich ihn benutzen. Und das sehe ich zumindest diesen kleinen positiven Ansatz. Leider haben wir das als Christen nur viel zu wenig genutzt, dass die meisten nicht diesen positiven Ansatz gehört haben, sondern mehr das Negative, die Bibel ist schlecht und unglaubwürdig. Frau Rollins.
Und während ich dann gearbeitet habe und das versucht habe, die Rezension über Amazon gelesen habe und sonst was alles, kam mir eine E-Mail von Gläubigen. Und das war aber schon x-fach weitergereicht. Man wollte das unbedingt weiterreichen, das war ganz wichtig. Mhm. Und da wurde dann zitiert ein Interview mit der J.K. Rowling, wo sie dann eigentlich bestätigt ihre völlige Und das war dann so schön, da habe ich gedacht, wenn das wahr ist, dann ist das natürlich ein Hammer. Also ich glaube, das ist nicht so ohne weiteres, weil ich bin sehr misstrauisch gegenüber E-Mails, die so sternförmig verbreitet werden. Und dann habe ich geguckt, ob ich irgendwo einen Hinweis finde über diesen Artikel. Und ich habe da 8 Stunden vom Internet damals gesehen, und habe dann gefunden, dass ich nach Erika habe. Das ist eine Witzzeitung, aber nicht eine gute Witzzeitung, weil die wirklich alle auf Korn sind, insbesondere auch die evangelikalen Christen. Die haben dieses Interview erfunden.
Ach, und die Christen haben es gleich ernst genommen.
Die haben überlegt und alle die neuen Sachen erfunden.
Ja.
Und so richtig übel in den Dreck gezogen eigentlich. Und die haben wirklich dieses Interview erfunden und sich damit wirklich auf die versucht, die evangelikalen Christen auf Korn zu nehmen, weil die natürlich sofort überall den Teufel sehen und dann entsprechend wirklich so.
Tja.
Und da habe ich gedacht, wie arm sind wir, wenn wir das so weitergehen? Und wie machen wir Christen uns, dass es heilig ist, dass wir hier so auftreten und das dann noch weiter verbreiten und dann mit solchen Sachen kämpfen?
Ja, ich finde das ein schönes Beispiel, das muss ich in Erinnerung behalten, denn manchmal, wenn ich mit anderen Christen so über Verschwörungstheorien im christlichen Bereich spreche, dann nenne ich ein paar andere. Ich habe dieses E-Mail auch bekommen, habe es dann allerdings auch gleich wieder gelöscht, weil ich vorher schon einige ähnliche Sachen mal bekommen habe, denen ich dann nachgegangen bin, habe ich mir gedacht, so viel Zeit dazu verwenden, nee, das mache ich gar nicht mehr. Denn es gibt genauso, wie es in der Welt diese Tendenz zu Verschwörungstheorien gibt, auch unter Christen die. Und das hast du in verschiedenen Varianten dabei. Da gab es zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, dem bin ich dann nachgegangen, ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden von Procter & Gamble. Und der hätte in einem amerikanischen Privatfernsehen-Interview gesagt, dass er den Gewinn seines Unternehmens zum Teil an die Satanisten überwiesen hätte. Und so, das ging dann auch. Und dann sollte man Procter & Gamble boykottieren, nichts mehr kaufen von denen. Also das sind ja solche Leute, ich glaube, die, was sind das, die Pampers oder sowas, oder solche Sachen geben die raus, also so ein großes Unternehmen halt. Und dem bin ich dann nachgegangen und mein Ergebnis war dann auch nach vielen Stunden, leider dann auch mühsamer Recherche, dass der gar nicht aufgetreten ist an dem Tag in dem Fernsehinterview, sondern dass das auch frei erfunden gewesen war und dass zwischenzeitlich Procter & Gamble sogar Strafanzeige gestellt hat gegen Unbekannt und die amerikanische Justiz vermutet, dass geschäftliche Konkurrenten dahinter stehen, die das in die Welt gesetzt haben, weil eben die Amerikaner sind viele Evangelikale und das ist dann gleich geschäftsschädigend. Dann haben sie weniger Umsatz, die anderen haben mehr Umsatz und interessanterweise, man konnte es auch nicht verrückverfolgen, wo es angefangen hat. Also typisch diese anonymen Verschwörungstheorien, auch im christlichen Bereich, da sollten wir eine gewisse gesunde Skepsis haben und nicht alles glauben. Also einigen Sachen bin ich nachgegangen, ähnlich wie du bei dir mit der Frau Rollins und bin dann zum ähnlichen Ergebnis gekommen. Und deshalb würde ich immer raten, sei vorsichtig, wenn du solche Sachen hörst und liest. Da werden Christen aufs Glatteis geführt und wenn wir solche Sachen weitergeben, machen wir uns noch lächerlich gegenüber anderen, unglaubwürdig, ja, geprüft haben und so, ja. Und bei diesem mit dem Procter & Gamble ist sogar insofern ein bisschen absurd, weil der Vorstandsvorsitzende einer großen Aktiengesellschaft ist ja seinen Aktionären verantwortlich, der kann nicht einfach den Gewinn nach seinem Gutdünken irgendwelchen Satanisten geben, das ist total absurd, der kann von seinem Privatvermögen das tun, aber nicht von dem Unternehmen her, auch daher. Und selbst wenn er das in der Öffentlichkeit tun würde, wäre er in den USA vollkommen schwachsinnig, weil wenn er viel Geld verdienen will, um es den Satanisten zu geben, dann sollte er möglichst den Mund halten, weil er doch weiß, dass die Amerikaner überwiegend evangelikal sind und dann nicht mehr spenden, also auch das ist alles absurd. Aber insofern, solche Verschwörungen gibt es, das gab es mal bei der, nicht? Das war diese Tankstelle, wo man sagt, oh, das ist jetzt Göttin und was weiß ich und so und hin und her. Sowas gibt es immer wieder, alle paar Jahre und da sollten wir vorsichtig sein, nicht auf dieselbe Masche reinfallen, wie es Ungläubige tun mit ihren Verschwörungstheorien. Ja, vielen Dank für das Beispiel der Frau Rollins. Also ich halte Harry Potter trotzdem für, man sollte es nicht lesen. Ich glaube nicht, dass man gleich besessen ist und verloren geht, wenn man es liest. Aber ich halte es nicht weder für gute Literatur, noch für irgendwie vorbildlich, sondern Jugendliche, die ich erlebt habe, die haben eher nachher den Eindruck, nicht ich werde Zauberer, aber die haben den Eindruck, ach, Magie ist eigentlich gar nicht so schlimm und das ist eigentlich gar nicht so blöd. Und das ist das Hauptproblem, dass die Leute nämlich damit so eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Esoterik, Zauberei, Magie bekommen und wenn sie dann mit echter Magie zu tun haben, dass sie dann nicht diesen Widerstand dagegen haben, nicht das ablehnen. Das ist die eigentliche Gefahr, sehe ich da drin. Und deshalb lieber was anderes lesen, aber wie gesagt, wenn man es liest, ist das auch nicht so wahnsinnig schlimm. Nur man muss sich darüber im Klaren sein, das, was da gesagt wird, ist gegen biblisches Weltbild. Biblisches Weltbild sagt, Zauberei ist schlecht. Harry Potter sagt, Zauberei ist gut. Biblisches Weltbild sagt, du sollst deine Eltern ehren. Harry Potter tut das nicht mit seinen Pflegeeltern, sondern die sind sogenannte Muggles. Die verstehen nichts, sie haben keine Ahnung und so, das eigentliche Leben ist nur unter den Zauberern. Nicht? Bitte? Naja, aber steht in der Bibel, du sollst deine Eltern nur ehren, wenn sie super toll sind? Steht da ja auch nicht, ne? Ja, also sind Pflegeeltern, ne? Aber die Eltern sind sogar tot, die echten Eltern, so. Und, naja, aber prinzipiell will ich einfach sagen, das Familienbild, das Weltbild, das Bild über Magie, über Gott und so, das ist nicht kompatibel mit dem, was wir in der Bibel lesen. Das ist ein Problem. Und deshalb würde ich sagen, sollen sie lieber was anderes lesen, wo da eine gewisse Ähnlichkeit ist. Aber, wie gesagt, es ist nicht die Gefahr, dass der Glaube verloren geht. Ja, aber wenn ihr siehst, so Sachen wie Hani und Nani, die sind doch auch reizvoll. Oder meine Kinder hören dann zum Beispiel da die 5 Fragezeichen oder so irgendwas. Das ist ja auch spannend. Drei. 5 Geschwister war das dann nicht so, ja. Also solche Sachen hören sie da und sind auch ganz spannend. Und da ist nichts mit Zauberei und Magie und sowas drin, nicht? Was mich jetzt interessiert, warum du jetzt dieses Wissen ja. Weil er da genau denselben Zeitgeist trifft. Ich meine, der Zeitgeist hängt ja nicht damit zusammen, ob du frommer Christ bist oder nicht. Wenn ich als frommer Christ eine Bank überfalle, ist das trotzdem Banküberfall. Und wenn ein frommer Christ ein Fantasy-Roman schreibt, dann ist das immer noch ein Fantasy-Roman. Und es geht mir um das Genre. Es geht mir ja nicht darum zu sagen, weil der Autor böse ist, ist das Buch böse. Sondern mir geht es darum, hier ist ein Genre, was eine Fantasiewelt entwirft, wo Menschen in eine Fantasiewelt hineinfliehen, was Magie als positiv darstellt. Und das tut C.S. Lewis an der Stelle genauso. Und das tut der Herr der Ringe genauso. Ich will damit gar nicht sagen, dass C.S. Lewis nicht gläubig war und nicht ein toller Christ war. Genauso wenig will ich das von dem na, wie heißt der von Herr der Ringe, der Tolkien sagen, nach dem, was C.S. Lewis sagt, war er bekehrter Christ. Aber das sagt ja nichts darüber aus, ob sein Buch auch gleichzeitig toll sein muss und richtig sein muss. Wie gesagt, ich glaube ja auch nicht, ich habe Narnia gelesen, den Film habe ich nicht gesehen, das Buch habe ich gelesen. Ich finde, man kann das Buch lesen, ohne verloren zu gehen, das schon. Aber durch das Buch bin ich Jesus auch kein bisschen näher gekommen. Und wenn jemand den Film sieht, ich habe mit Leuten gesprochen, die den Film gesehen haben, auch Ungläubigen, mir ist kein einziger begegnet, der Jesus näher gekommen ist. Denn man muss ja auch eine lange Interpretation haben. Man muss sehen, ah, der Teufel ist, der nicht der Teufel, der Löwe, das ist Jesus und das ist das. Und wenn man das nicht weiß, dann sieht man das als ganz normalen Fantasyfilm. Also wenn ich nicht erst mit der christlichen Brille drankomme und sozusagen mit dem Buch, wo ich genau gedeutet bekomme, was jetzt was ist, dann bringt mich das Jesus kein bisschen näher, dann ist das ein ganz normaler Fantasyfilm, egal ob der von einem Frommen geschrieben ist oder nicht. Und gerade deshalb wird er doch heute verfilmt, weil heute die Welle der Fantasyfilme ist.
Die Argumentation stimmt ja.
Ja. Genau. Weil das Buch wurde ja geschrieben vor 50 Jahren, echt?
Und
ja, das kann durchaus sein. Ich persönlich schätze es dann mehr, du kannst den Leuten viel direkter erklären, worum es im Glauben geht. Warum soll ich ihnen erst C.S. Lewis zum Lesen geben und dann lange erklären, was da was bedeutet? Kann ich ihnen gleich so erklären, würde ich sagen. Also, ja. Also deshalb, ich will ja gar nicht dagegen, dass man das sieht. Und ich sage ja vorhin auch, so wie die Leute Sakrileg trotzdem lesen, ich würde ja keinen abhalten davon, jetzt Narnia anzuschauen. Dann sage ich, okay, sollen die Leute es anschauen? Und wenn ich dadurch die Möglichkeit habe, mit meinem Arbeitskollegen über Glauben zu sprechen, klar, dann nehme ich auch diese Deutung und sage, ja, weißt du übrigens, hier ist Lewis, was der damit wollte und so, dann nehme ich diesen Anknüpfungspunkt. Warum soll ich den Leuten das madig machen? Hilft ja nichts. Aber ich würde auch keinen ermutigen, dahin zu gehen. Bitte? Glaube ich nicht. Weil da würde ich sagen, bei dem Dan Brown bist du viel näher beim Thema. Da bist du sofort bei Jesus und Bibel. Bei Narnia, das können die Leute auch als frommes Märchen sehen und abhaken. Dass sie sagen, interessiert mich ja gar nicht. Das können sie bei Dan Brown, das ist ja das Hauptthema dieser ganzen Geschichte, da kann man nicht so schnell sagen, Jesus mir egal. Dann ist das ganze Geschichte ist unsinnig, wenn man Jesus rausfallen lässt. Aber wie gesagt, ob mehr oder weniger, ich würde dir zustimmen, ich würde nicht gegenüber der Öffentlichkeit jetzt dagegen kämpfen, dass die Leute sich das nicht anschauen. Sondern ich würde sagen, die Leute schauen es an und dann benutze ich das, um damit Jesus erklären zu können. Und das kann ich ja super, egal ob über das Buch oder über den Autor, dass ich sage, der Mann war fromm und hier, lest doch mal noch ein anderes Buch von C.S. Lewis und dann gebe ich ihm meinetwegen, pardon, ich bin Christ. Und dann ist die Sache ja ganz klar, die da drin steht. Und deshalb sollen wir die Sache nutzen. Also wir tun es, glaube ich, als Christen schlecht, wenn wir sozusagen mucksch und beleidigt in der Ecke sitzen und sagen, dieser böse Kerl, was hat der Böses geschrieben und das stimmt nicht mit der Bibel überein. Das interessiert sowieso keinen. Auch wenn es böse und schlecht ist. Wir für uns müssen uns entscheiden, will ich das sehen, will ich das machen, will ich mich damit identifizieren oder nicht. Die Welt tut es sowieso. Aber dann müssen wir einen guten Weg finden, glaube ich, damit umzugehen und den Leuten ins Gespräch hineintun. Und deshalb, wenn du einen Arbeitskollegen hast, der Narnia sieht, super, ich würde ihm nicht sagen, das ist böse und das ist schlecht, sondern würde das wahrscheinlich... Ah, die selber, schadet auch nicht. Ich sage hier auch nicht, dass ein Christ keine Fantasy sehen darf. Nur, ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dann bin ich einfach ein Liebhaber von Fantasy. Das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Genauso wie einer sagt, ich bin ein Liebhaber, sehe gerne Western. Und dann ist es egal, ob der Schauspieler Christ war oder nicht, dann sehe ich halt gerne Western. Das muss man sich dann eingestehen. Und dann muss man halt sagen, ist das okay oder nicht, muss ich der Gefahren bewusst sein, des Weltbildes. Und da gibt es Gefahren beim Western, da gibt es Gefahren beim Thriller, da gibt es Gefahren beim romantischen Liebesfilm und da gibt es welche beim esoterischen Film. Ich muss mir das halt bewusst sein. Wenn ich immer nur Liebesfilme sehe, die ganz romantisch sind und eigentlich hoffentlich nicht zu sehr unmoralisch, trotzdem haben die natürlich eine Auswirkung auf mein Denken. Zum Beispiel einfach auf Partnerschaftsvorstellungen, auf Ehevorstellungen, wie das läuft. Auch das hat negative Auswirkungen oder kann es haben. Genauso wie ein esoterischer Film das haben kann oder ein Fantasyfilm. Wir müssen halt dessen bewusst sein und immer sehen, dass wir ein gutes Gegengewicht haben, anhand deren wir uns an der Bibel festhalten. Aber das heißt nicht, dass wir nichts mehr sehen dürfen oder nichts mehr lesen dürfen. Und das sollte jetzt auch nicht heißen, dass die Fantasyfilme sind das Schlimmste von allem und alles andere darf man sehen. Ich würde sagen, manchmal lieber so ein Fantasyfilm als ein Horrorschocker oder sowas, nicht? Das ist dann noch schlimmer. So. Und heute sind ja schon die ganz normalen Spielfilme häufig total überfrachtet von Unmoral, von gegen den christlichen Glauben und so. Einfach so nebenbei. Nicht meinetwegen dieser vollkommen harmlose Film Titanic vor einigen Jahren, ja schon, aber läuft ja immer noch, also ist immer noch, wird häufig noch viel gesehen, da wird ja das Christentum auch fertig gemacht. Nicht? Der Einzige, der fromm ist, der in den Gottesdienst geht, ist dieser Verlobte da, nicht? Von der Kate Winslet. Und da wird gezeigt, die in die Kirche gehen, sind die Blöden. Dann hinterher, als das Schiff untergeht, was machen die Christen? Die stehen da und beten so um den Pfarrer herum DiCaprio, der geht da durch und geht natürlich ans Ende und rettet sich. Das heißt, die Christen sind da die Blöden in dem Film. Und die Helden sind natürlich vollkommen unchristlich. Und Ehebruch ist ganz normal. Und man empfindet es auch als ganz normal. Diesen blöden Kerl, mit dem sie verlobt ist, warum soll sie denn treu sein? Der andere ist doch viel cooler. So empfindet man emotional. Und wir als Christen sehen das und entschuldigen dann irgendwie den Ehebruch und diese freizügige Sexualität. Und das ist das Hauptgefahr. Wir müssen gar keinen Film sagen, der voll Zauberei ist und der uns animiert, zauber doch mal ein bisschen, sondern solche Filme sind wahrscheinlich eine größere Gefahr, weil sie unterschwellig emotional diese anderen ethischen Maßstäbe uns einsuggerieren und sagen, das ist doch ganz normal, das ist doch toll, das kann man doch entschuldigen. Und das erstmal wissen wir natürlich, das ist nicht so, aber warum sind denn heute viele Christen auch in den Gemeinden so ganz locker bei ethischen Sachen? Heute gelten doch die biblischen Aussagen nichts mehr. Jede Gemeinde würde jetzt zwar noch sagen, Scheidung ist verboten, aber wenn sich konkret jemand scheiden lassen will, kenne ich kaum eine Gemeinde, die wirklich was dagegen unternimmt. Natürlich, es gibt noch mal 14 Tage Eheberatung, aber wenn die sich trotzdem scheiden lassen wollen, passiert nichts. Und wenn er nach 2 Jahren wieder heiraten will, passiert auch nichts. Also das heißt, ethische Aussagen sind heute in den meisten Gemeinden total belanglos. Das ist ja eine Sache, der Forster, Richard Forster, hat in Christianity Today im letzten Jahr einen Artikel geschrieben, den fand ich da sehr augenöffnend und schockierend. Er hat für die Vereinigten Staaten untersucht, wie sich Christen verhalten im Gegensatz zu Nichtchristen. Er hat festgestellt, es gibt keinen Unterschied. Die Ehescheidungsrate ist genauso hoch, unter evangelikalen Pfarrern in Amerika sogar größer als unter dem Durchschnitt der Bevölkerung. Was Betrug angeht, es sitzen genauso viele Christen im Gefängnis wegen Betrug und solchen Sachen wie Nichtchristen, prozentual an der Gesamtbevölkerung gemessen, was natürlich erschreckend ist, nicht? Wo wir sagen müssen, was ist dann da noch? Und da glaube ich ist, wenn ich das jetzt komme ich schon ins Predigen hier hinein, nicht? Aber ich glaube, da ist dann noch eine größere Gefahr, dass wir uns nicht nur einschießen, ich sehe nicht gerne Fantasy, also ist das böse. Natürlich gibt es Probleme beim Fantasy, habe ich auch genannt. Aber auch diese anderen Sachen, scheinbar harmlosen, haben Gefahren. Ja, ich glaube, die Gefahr besteht und dieser Einwurf ist, glaube ich, auch berechtigt. Es ist fast wie bei allen Sachen als Christen. Wir können auf der einen und auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir können es dahin machen, wie manche Gemeinden es tun, wo es dann gar keine Grenzen mehr gibt. Tu, was du willst, wir machen es eigentlich genauso wie in der Welt. Das ist ja auch klar, dass keiner von uns befürwortet. Wir können es auf der anderen Seite machen, was dann genauso falsch ist natürlich, die Welt ist böse, lass uns zurückziehen in den Wald und machen wir die Tür zu und Homeschooling am besten, also möglichst die Kinder gar nicht mit Ungläubigen zu tun zu haben. Das ist aber genauso falsch, was auch nicht dem Anspruch Jesu entspricht und weil es die Kinder unfähig macht, überhaupt zu erkennen, was gut und böse ist. Wir müssen da als Christen, das macht es ja schwierig, häufig so einen eigenen Weg finden, auch als Eltern. Was lasse ich da noch zu? Wo greife ich ein? Eingreifen heißt für mich auch das. Genau. Wird es geringer. Also, und dann auch, wie interveniere ich da? Intervenieren würde ich sagen, einerseits bei kleinen Kindern ist manchmal Verbot. Dann ist es dabei, dass ich versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu sagen, was denke ich darüber? Oder dass ich sie animiere, selbst darüber nachzudenken, wenn sie manchmal im Jugendkreis sind, wo das dann mal thematisiert wird. Und zwar thematisiert wird jetzt, meine ich, auch nicht nur mit dem prinzipiellen Verbot, sondern auch den Jugendlichen erklärt wird, wo ist denn da möglicherweise ein Problem? Und ich glaube, das gibt diese mehrere Möglichkeiten. Manche Sachen, glaube ich auch, da sollte man die Jugendlichen einfach lassen, das läuft sich von selbst tot. Manche Diskussion halte ich für überflüssig Zeitverschwendung, das geht von selbst vorbei. Es war doch mal so eine Mode, war das nicht vor 2 Jahren, vor 1 Jahr, viele Frauen hier bauchfrei, nicht, möglichst noch mit einem Piercing hier im Bauchnabel und so. Und dann hat man lange Diskussion, ist Piercing von Gott oder nicht von Gott, darf man bauchfrei oder nicht. Und als man die Diskussion geführt hat, war der Sommer vorbei und im nächsten Sommer war es nicht mehr modern und dann hat sich sowieso erübrigt. Manche Sachen, glaube ich auch, dann soll man sagen, ist vielleicht blöd, aber dann erträgt man das eine Zeit lang und dann läuft sich das von selbst tot. Das gibt es auch. Ich glaube, wir müssen nicht bei jeder Sache erschreckt gleich aufschreien, aber bei manchen ist es, glaube ich, schon gut, denn auch an dieser Auseinandersetzung können Kinder und Jugendliche ja lernen, wie wir etwas bewerten und welche Maßstäbe wie gelten. Das müssen sie auch lernen. Weil wenn sie nur die Bibel lesen und dann auf der anderen Seite einen Roman oder sowas, was ganz anderes lesen, dann lernen sie noch nicht, wie das nun zusammengehört, wie wir damit umgehen. Genau. Und da würde ich schon sagen, dass sie das auch lernen müssen. Und zwar auch mal für sich selbst entscheiden, wie ich es ja auch tue. Ich sage bewusst, bestimmte Romane lese ich gar nicht. Und bestimmte Filme sehe ich gar nicht. Weil ich weiß, die tun mir nicht gut und der Inhalt ist schlecht und der steht gegen meinen Glauben, will ich nicht. Und das müssen meine Kinder ja auch irgendwann lernen. Und als sie, wenn sie klein sind, lernen sie das durch Verbote. Weil mit einem 3-Jährigen kann ich nicht lange diskutieren, was da nun wie wo gut ist. Aber mit einem 10-Jährigen sollte ich schon anfangen, darüber zu reden. Und dann mit einem 14-Jährigen, da geht es mit Verboten gar nicht mehr. Da geht es dann höchstens noch mit Reden. Und dann muss es auch noch plausibel sein. Wenn ich dem sage, ja, das steht aber in der Bibel, und dann fragt er mich ja, wo steht das in der Bibel? Und dann, ja, so, das habe ich mir eigentlich so gedacht, nicht? Dann ist es ein Problem. Und das gibt es manchmal auch bei Verboten, nicht? Die dann in der Gemeinde ausgesprochen werden, die mit der Bibel gar nichts zu tun haben. Aber wie gesagt, ich persönlich, zum Beispiel mit Harry Potter, bei uns sind die Kinder nie gekommen, wollten Harry Potter lesen. Auch die Schulkinder nicht. Und dann war es gar keine Auseinandersetzung. Da habe ich natürlich auch nicht Harry Potter gekauft. Warum soll ich das? Wenn sie es nicht lesen wollen, brauchen sie es nicht lesen. Bei uns war dann, als sie kleiner waren, so die Sache mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Und da, als sie klein waren, habe ich einfach gesagt, da haben sie mal eine Kassette geschenkt bekommen. Habe ich gesagt, nein, zack, her, und habe sie in die Mülltonne geworfen. War natürlich radikal. Hätte ich mit älteren Kindern so nicht gemacht. Aber hier war für die Kinder jetzt eindeutig, plötzlich haben sie dann auch anderen gegenüber gesagt, Zauberei ist schlecht. Vorher habe ich ihnen das in der Bibel mal vorgelesen, war nicht so tief durchgedrungen wie diese Erfahrung, ich schmeiß das weg. Aber ich gebe ihnen dann andere Sachen. Ich meine, Benjamin Blümchen, können Sie hören, ist kein Problem. Ist ja zwar nichts Frommes, aber es sind tolle andere Sachen drin. Die kaufe ich ja sogar für Sie. Also es gilt auch darin, nicht nur Verbote auszusprechen, sondern attraktive Alternativangebote zu präsentieren, die nicht immer nur fromm sein müssen. Aber es gibt ja auch nicht fromme gute Sachen. Und so würde ich schon sagen, ein Stück weit Schutz, ein Stück weit Verbot, ein Stück weit Gespräch, ein Stück weit Überzeugung und ein bisschen Geduld, dass manche Sachen von selbst vorbeigehen. Dass wir auf Gott vertrauen können, Gott greift ein, Gott führt die Kinder. Jetzt kommen wir sogar noch ins Seminar über Erziehungsfragen, nicht? Das ist doch spannend, oder? Wir haben so, wo wir von einem ins andere kommen. Nehmen wir deine Meldung noch dann und dann müssen wir aber Schluss machen, sonst bekommen wir Ärger unten im Abendessen. Hilft, glaube ich, auch manchmal, uns selbst zu hinterfragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, es kann schnell kommen als Christ, dass du irgendwie selbst so eine Vorstellung hast, intuitiv, das findest du schlecht, das findest du gut, du kannst es nicht begründen und vielleicht, wenn du dich näher mit auseinandersetzt, kommst du zum Ergebnis, das ist gar nicht so schlecht. Das kann nämlich auch passieren. Und ich denke, dafür sollten wir auch als Christen offen sein, sonst kommen wir genau dahin, wie wir es vielleicht sonst bei anderen älteren Geschwistern sehen, die dogmatisch und so festgelegt sind, da kann nichts anderes. Und wenn der Pastor mal nicht seine schwarze Krawatte anhat, dann ist das unbiblisch, ne? Gibt ja solche Sachen. Und wenn da nicht das Tuch über der Kanzel hängt, dann ist das auch unbiblisch. Man macht sich keine Gedanken mehr, warum, man argumentiert nicht mehr, das ist einfach so. Und ein Lied, was 2-mal gesungen wird, ist charismatisch. Ne? Sowas gibt es ja auch. Und ich meine, da sollte man es auch selbst herausfordern lassen und selbst zu hinterfragen. Was ja nicht heißt, Tür und Tor öffnen für alles. Aber immer wieder uns selbst zu hinterfragen, stimmt das auch so? Und das führt dann vielleicht auch manchmal dazu, dass wir sagen müssen, da habe ich falsch gedacht, das ist auch gar nicht so schlimm. Manchmal führt es vielleicht auch dazu, da habe ich jetzt endlos Sachen konsumiert, die habe ich für mich selbst entschuldigt, weil ich sie toll fand, aber die sind eigentlich auch gar nicht gut. Also lasse ich die Finger davon, das gibt es natürlich auch. Ja, setzen wir damit den Schlusspunkt. Guten Appetit und ich lade euch ein, heute Abend weiterzumachen, nicht? Aber mit einem anderen Thema.